Bevor es losgeht, ein paar allgemeine Hinweise. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Gewalt, Folter und Mord im Kontext des Nationalsozialismus thematisiert. Wenn es dir damit nicht gut geht, empfehlen wir dir, diese Folge nicht oder nicht alleine anzuhören. Zum Feind gemacht, erzählt die Geschichten von Menschen. Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Heutzutage wissen die meisten, dass Jüdinnen und Juden sowie Sintize und Romnia verfolgt wurden. Doch es gab noch viele andere, die aus ganz unterschiedlichen Gründen verfolgt wurden. Sie wurden in Gefängnissen, Arbeits- und Konzentrationslagern eingesperrt, zwangssterilisiert, gefoltert oder ermordet. In Zum Feind gemacht erzählen wir die Geschichten von Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden oder weil sie psychisch krank waren, weil sie die falsche Hautfarbe hatten, weil sie ihre politischen Überzeugungen nicht aufgeben wollten oder einfach nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort ihre Meinung gesagt haben. In diesem Podcast kommen Nachkommen von Verfolgten zu Wort. Sie erzählen aus dem Leben ihrer Vorfahren und deren Verfolgung. Wir sprechen mit Historikerinnen und Historikern über die Hintergründe und wir sprechen darüber, was das für uns heute eigentlich bedeutet. Diese Geschichten machen klar, Freiheit und Demokratie sowie eine offene Gesellschaft sind keine Selbstverständlichkeit. Sie beruhen auf Werten, für die wir alle uns einsetzen müssen. Jeden Tag und mit allen unseren Kräften. Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr weiterführende Informationen und Bilder zu den besprochenen Fällen. Die Links dazu packen wir euch in die Shownotes. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram oder TikTok folgt unter Zum Feind gemacht. Weitere Biografien und spannende Hintergrundinformationen findet ihr auf unserer Website www.zumfeindgemacht.de. Ich bin übrigens Nora und ich moderiere diesen Podcast. Heute begeben wir uns in die Welt der Kunst, denn auch bestimmte KünstlerInnen gehörten schon früh zu den Personen, die von den Nazis verfolgt wurden, weil ihre Werke nicht in das ideologische Weltbild passten. Eine davon ist die Russin Alexandra Povorina. Sie stand kurz vor Beginn des Nationalsozialismus vor ihrem großen Durchbruch. Während des Nationalsozialismus galt ihre Kunst dann als entartet. Danach konnte sie nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen. Ihre Kunst wurde vergessen und ihr Name auch. Bis in den 90er Jahren eine junge Historikerin Alexandra Povorina wieder ans Licht geholt hat.
Mein Name ist Anke Münster, ich bin studierte Kunsthistorikerin und ich habe über Alexandra Povorina promoviert.
Anke Münster hat damals zu Künstlerinnen geforscht, die zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg im Rheinland gearbeitet haben. Und dabei ist sie auf Alexandra Povorina gestoßen. Die hat nämlich in der Zeit unter anderem in Köln gelebt und gearbeitet.
Was mir besonders imponiert hat, ist, dass sie unter den vielen Biografien von Frauen eine war, die total überzeugt davon war, dass sie Künstlerin sein wollte, unterstützt wurde, mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein unterwegs war, was ich für die Zeit ausgesprochen ungewöhnlich fand.
Also eine Frau, das merkt man auch schon hier, die wirklich so gar nicht in das damalige Weltbild passte und auch später nicht ins Weltbild der Nazis.
Das ist das eine und auf der anderen Seite war es natürlich auch die künstlerische Qualität ihrer Bilder, die mich begeistert hat.
Eins davon hängt bei Anke Münster im Wohnzimmer. Vogel mit gelber Feder heißt es. Es ist ein abstraktes Bild in einem flächigen, dunklen Grün gehalten. Darauf sind abstrakte Flächen eingezeichnet, Rechtecke mit so runden Ecken und eine Form aus geschwungenen Linien, die an einen Vogel erinnert. Darüber von oben nach unten spitz zulaufend eine gelbe Form, die aussieht wie eine Feder. Wenn ihr euch das Bild ansehen wollt, dann findet ihr es auf unserer Website zumfeindgemacht.de. Solche abstrakten Bilder haben den Nazis gar nicht gefallen. Sie galten als entartete Kunst. Und dass Alexandra Povorina zudem noch russische Wurzeln hatte, kam für die Nazis erschwerend hinzu. Und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wo Alexandra Povorina eigentlich herkommt.
Ja, sie ist 1885 in St. Petersburg geboren, eine großbürgerliche Familie.
Großbürgerlich heißt übrigens, die Familie verfügt über großzügige finanzielle Mittel. Alexandra Povorinas Vater Andrei macht Karriere als Jurist, ist Beamter im Russischen Kaiserreich und wird geadelt. Alexandra ist das erste von 7 Kindern und ihre Mutter Valentina ist total davon überzeugt,
dass Kinder Bildung bekommen müssen, dass Kinder in der Natur aufwachsen müssen, also mit einem ganz, ganz ungewöhnlichen und modernen Ansatz für die damalige Zeit.
Und auch wenn es damals schon feministische Bewegungen gab, wie vorbehaltlos Valentina Povorina ihre Kinder fördert, ist außergewöhnlich. Und bei Alexandra
war es von Anfang an die Malerei. Und dann war für die Familie klar, sie wird Malerin.
Und das bedeutet, sie muss nach Mitteleuropa. Denn dort gibt es Anfang 1900 eine pulsierende Kunstszene. Und so verlässt Alexandra Povorina 1907 mit 22 Jahren ihr Heimatland, so wie viele andere KünstlerInnen zu dieser Zeit.
Viele ungarische Künstler, russische Künstler, ukrainische Künstler sind in bestimmte Kunstschulen gegangen und so sie auch. Sie ist zunächst nach München gegangen, in eine Schule, die recht bekannt war, und danach ist sie dann nach Paris gegangen.
Das ist 1911. Dazwischen liegt eine kurze, aber glücklose Ehe mit dem ungarischen Künstler Károly Kiss, mit dem sie 2 Jahre lang in Charkow lebt. Damals gehört die Stadt zum Russischen Kaiserreich und ist ein Hotspot für KünstlerInnen. Aber Alexandra Povorina zieht es vor, unabhängig zu sein. Und in Paris ist es ihr, anders als an anderen Orten, erlaubt, Kunstschulen zu besuchen. Sie hat sogar ein eigenes kleines Atelier in der Rue du Montparnasse.
Und sie hat dort in ziemlich bekannten Ateliers gearbeitet. Da war eine Russin, die heißt Marie Vassiljev. Dort hat sie gearbeitet. Da waren viele andere Künstler anzutreffen, wie Ferdinand Léger. Sie hat gewohnt in direkter Nachbarschaft zu Konstantin Brancusi. Das ist ein bekannter Bildhauer, mit dem sie dann auch befreundet blieb über die Jahre. Also sie war schon in der Künstlerszene im damaligen Paris angekommen.
Und sie lernt dort 1912 ihren zweiten Ehemann kennen, den Hamburger Maler Friedrich Ahlers Hestermann. Der ist so verknallt in Alexandra, dass er sie am liebsten sofort heiraten möchte. Aber zum einen willigt ihr noch Ehemann Károly nicht in die Scheidung ein und zum anderen hält Alexandra inzwischen eine Ehe für überflüssig und konventionell. Im Dezember 1912 reist Alexandra Povorina noch einmal ins Russische Kaiserreich. In Wjatka studiert sie die Volkskunst der Region. Auch ihrer Familie in St. Petersburg stattet sie einen Besuch ab, um ihren neuen Freund Friedrich vorzustellen und sich ihren Segen für eine Hochzeit abzuholen. Insgesamt verbringt sie 1 Jahr in Russland. Dann geht es mit Friedrich zurück nach Paris. Fortan soll sich das Leben des Künstlerpaares zwischen Paris und Hamburg abspielen. Den Sommer 1914 verbringt Alexandra Povorina in der französischen Provinz.
Sie war in so einer Art Künstlerinnenkolonie, die für den Sommer sich getroffen hatte, um zu arbeiten.
Und dann bricht der Erste Weltkrieg los. Am 28. Juli 1914 erklärt erst Österreich-Ungarn den Krieg gegen Serbien. 2 Tage später steigt Russland in das Kriegsgeschehen mit ein. Und nochmal Tage später erklärt Deutschland erst Russland den Krieg und dann Frankreich.
Und es hatte direkt dramatische Auswirkungen. Ihr späterer Mann, Friedrich Ahlers Hestermann, hat in seinen Lebenserinnerungen geschrieben, dass sie wirklich von Bauern vom Hof getrieben worden sind. Direkt mit ganz, ganz starkem Nationalismus, Rassismus. Russische Künstlerinnen hatten dann halt einfach keine Chance, in Frankreich so zu bleiben.
Alexandra Povorina muss fliehen. Sie will nach Hamburg zur Familie von Friedrich.
Es war eine ziemliche Expedition. Also sie ist über verschiedene Stationen. Sie ist in irgendeinen Zug, ist zwischendrin, glaube ich, in Bonn auf dem Bahnhof verhaftet worden, ist da von einem Bruder ihres späteren Mannes wieder, ja, der ist gekommen und hat sich für sie eingesetzt, dass sie weiterreisen konnte. Also über viele, viele Umwege ist sie irgendwann nach Hamburg gekommen.
Für Alexandra Povorina beginnt eine unstete Zeit.
Sie ist die ganze Zeit unterwegs gewesen. Also sie war eine Zeit lang quasi in Süddeutschland, teils von ihrem Mann getrennt, teils mit ihm zusammen. Da ist ihr erstes Kind zur Welt gekommen, ein kleiner Junge, der aber nach kurzer Zeit gestorben ist, an einer Lungenentzündung. Und sie ist ansonsten viel unterwegs gewesen an verschiedenen Orten.
Trotz allem gelingt es Alexandra Povorina, weiter zu arbeiten und sich auch künstlerisch weiterzuentwickeln.
Sie hat immer großen Wert darauf gelegt, dass sie malen konnte. Da war sie auch sehr streng. Also ihre Tochter hat später berichtet, dass sie halt auch Stunden hatte, wo sie nicht ins Atelier kommen durfte. Und so hat sie das schon eigentlich die ganze Zeit gehandhabt. Also es war klar, sie ist Künstlerin, sie arbeitet. Deshalb kann man nicht sagen, dass sie das unterbrochen hat in dem Sinne.
Ihre Tochter, das ist die spätere Textil-, Mosaik- und Glaskünstlerin Tatjana Ahlers-Hestermann. Sie kommt ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in Hamburg zur Welt.
Sie hatte bestimmt kein ganz einfaches Leben als Künstlerkind. Es war immer klar, dass die Kunst der Eltern im Mittelpunkt stand. Das bedeutete auch, dass die Eltern, als sie recht klein war, Reisen gemacht haben, im Sommer ein, zwei Monate unterwegs waren, das Kind nicht mitgenommen haben.
1996 interviewt Anke Münster die Tochter für ihre Forschungsarbeit. Und so ist uns ihre Perspektive auf die Mutter bis heute erhalten. Im Gespräch erzählt Tatjana Ahlers-Hestermann über Alexandra Povorina,
dass diese Mutter nie Zeit für mich hatte, dass sie furchtbar viel tat und stöhnte darüber, dass sie nie Zeit hatte. Andererseits habe ich sehr früh gemerkt, dass die Bilder ernst zu nehmen waren.
In dieser Zeit malt Alexandra Povorina vor allem noch gegenständlich und farbintensiv.
Also malen war für sie immer Fläche, also am Anfang keine räumliche Tiefe, keine Perspektive. Sie hat viele Stillleben gemalt, sie hat Landschaft gemalt, Landschaft mit Menschen darin. Das waren eigentlich so die Hauptsujets, die sie hatte.
Ihre große Zeit hat sie dann nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Geburt ihrer Tochter.
Ja, das war eigentlich ihre beste Zeit, also in der Zeit vor dem Nationalsozialismus. Also das fing ungefähr 28 an, sie war auch nochmal in Paris gewesen. Und sie hat da einen Weg der abstrakten Malerei gefunden, der für sie unheimlich viel bedeutet hat. Also es war keine abstrakt intellektuelle, konstruktivistische Kunst, sondern eine Kunst, von der sie gesagt hat, die ihr das ermöglicht, das Wesenhafte darzustellen. Also sie hat versucht, sage ich mal, die Gefühlswelt auf die Leinwand zu bringen und das eben nicht mehr über gegenständliche Motive, teils mit so abstrahierenden Formen, dass man auch schon noch durchaus was erkennt.
Zu dieser Zeit lebte Alexandra Povorina mit ihrer Tochter Tatjana und ihrem Mann Friedrich Ahlers-Hestermann in Köln. Friedrich hatte einen Job als Professor an den Kölner Werkschulen angenommen.
Köln war für sie zwar als Stadt jetzt nicht super interessant, aber für sie war es ganz klar Köln bei Paris, weil man von da aus sehr, sehr schnell in Paris sein konnte.
Und so pendelte Alexandra Povorina regelmäßig zwischen diesen Städten hin und her. In einer Zeit, in der es wahrscheinlich nicht mal das Wort BerufspendlerInnen gab.
Und da hat sich ihre Schaffensweise, ihre Arbeitsweise total verändert in dieser Zeit. Und sie war begeistert. Sie hat viel mehr gemalt, also sie hat wirklich viel mehr Bilder auch produziert in dieser Zeit, war vielleicht nicht mehr so kritisch mit sich, sondern sie war in so einem Flow, kann man sagen. Ja, und da hatte sie halt dann auch wirklich interessante Ausstellungen.
Sie versucht, ihre Werke nicht nur in Paris, sondern auch in Deutschland auszustellen. Sie ist Mitglied der 1931 in Paris gegründeten KünstlerInnenvereinigung Abstraction Création. Ihr gehörten unter anderem berühmte Namen wie Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Sophie Teuber-Arp oder Hans Arp an. Alexandra ist auch Gründungsmitglied der Gruppe Imaginisten. 1932 gestaltet die Gruppe gemeinsam eine Ausstellungstournee mit dem Titel Zeichen und Bilder. Sie wurde zuerst in Wiesbaden gezeigt und dann im Folkwang-Museum in Essen. Dort hing sie einen knappen Monat. Dann lassen die NationalsozialistInnen die Werke abhängen. Die Ausstellung wird vorzeitig geschlossen.
Und im Prinzip, da sieht man dann mit dem Beginn des Nationalsozialismus, mit der Machtübernahme, ist das sofort zum Stillstand gekommen. Es war klar, in Deutschland geht es mit dieser Art von Malerei nicht weiter.
Aber nicht nur ihre Kunst wird von den Nazis abgelehnt, auch wegen ihrer russischen Herkunft wird sie diskriminiert. Und ihr Mann Friedrich verliert aufgrund des sogenannten Berufsbeamtengesetzes seinen Job an den Kölner Werkschulen. Angeblich, weil Alexandra Jüdin sei, was allerdings nicht stimmt. Als Friedrich sich bemüht, Alexandras Abstammung offenzulegen und zu beweisen, dass sie keine Jüdin ist, werden andere Gründe gefunden. Für die Familie fällt so ein Haupteinkommen weg. Alexandra Povorina kann zwar noch 2 Jahre in Paris ausstellen, doch obwohl ihre Werke sehr geschätzt werden, verkaufen kann sie wenig. Ihrer Freundin Emmy schreibt sie in einem Brief, dass ihr der Name in der Szene fehlt und durch die Krise der Kunsthandel da niederliege. Eine Krise, die sich auch psychisch auf die Künstlerin niederschlägt. Denn die abstrakte Malerei, in die sie ihre Seele gelegt hat, wurde von den Nazis als entartete Kunst gelabelt.
Aber es war natürlich 33 ein furchtbarer Schlag, dass das nicht mehr ging. Und da hat sie ja sofort angefangen, ich muss aber etwas anderes machen, um mich ausdrücken zu können.
Sie versucht sich wieder an gegenständlichen Werken, an Motiven, die für die Nazis unbedenklich wären. 1936 zeigt der Kölnische Kunstverein diese Bilder in einer Ausstellung. Die Nazi-Presse findet am 18. Juni 1936 lobende Worte. Der Westdeutsche Beobachter schreibt in der Abendausgabe:
Eine Überraschung bieten die neuen Arbeiten der ehemals überabstrakten Alexandra Povorina, der Gattin Professor Alas Hestermanns, dar. Es ist beglückend zu sehen, zu welch reizvoller und farbig bestrickener Gegenständlichkeit die Künstlerin in ihren Stillleben und im hübschen Mädchenbildnis sich zurückgefunden hat.
Für Alexandra Povorina eine niederschmetternde Kritik. Sie leidet darunter, sich nicht so künstlerisch ausdrücken zu können, wie sie eigentlich möchte. Und sucht nach neuen Möglichkeiten. Sie stellt Tischdecken, Bänder oder Kissen her, auf denen sie ihre abstrakten Formen anbringt. Auf dem Stoff sehen diese Formen für die Nazis aus wie harmlose Ornamente.
Sie war handwerklich überhaupt nicht begabt. Und sie hatte sich abgequält, Stoffdruck zu machen. Es ging gegen ihre Natur, Holz zu schneiden, Linol zu schneiden, Stoffe zu kaufen, Farben zu mischen. Aber um sich ausdrücken zu können, hat sie es versucht.
Sie leidet aber nicht nur darunter, ihre Gefühle nicht mehr künstlerisch verarbeiten zu können.
Schwierig war für sie, im neutralen Raum einfach nur für sich selbst Kunst zu produzieren. Das konnte sie nicht gut. Also sie brauchte einfach das Publikum, sie brauchte andere Künstler, sie brauchte Ausstellungen. Einfach so zu Hause ein Bild nach dem anderen zu malen, war für sie keine Option.
Einfach aufhören kann sie aber auch nicht. Denn es ist für die Familie auch eine der wenigen Möglichkeiten, Geld verdienen zu können. Denn die Stoffe lassen sich immerhin verkaufen. 1937 erfährt Alexandra Povorina einen neuen Tiefschlag. Am 19. Juli beginnt in München die nationalsozialistische Propagandaausstellung Entartete Kunst. Auch zwei Werke von Alexandra Povorina, die Landschaft bei Ascona und Der Kobold, werden im Rahmen der Aktion Entartete Kunst von den Nazis geraubt. Das Werk Der Kobold gilt heute als zerstört. Nur wenige Monate später erkrankt die Künstlerin schwer an Tuberkulose. Es folgen monatelange Aufenthalte im Krankenhaus und Erholungsheimen. Die Versuche von Alexandra Povorina, während des Nationalsozialismus weitermachen zu können, ohne in Konflikt mit einem Regime zu geraten, das sie aus tiefstem Herzen ablehnt, werden auch innere Emigration genannt. Ein Begriff, der durchaus problematisch ist. Warum? Das kann der Kunsthistoriker Jürgen Kaumkötter erklären. Er arbeitet als Kurator in Solingen im Zentrum für verfolgte Künste.
Hallo. Mein Name ist Jürgen Josef Kaumkötter und ich bin Kunsthistoriker und Autor mit dem Schwerpunkt verfolgte Kunst, Kunst im Exil und Holocaust-Kunst.
Wir sind hier in Solingen in einem Museum. Was genau ist das für ein Museum?
Das ist das Museum Zentrum für verfolgte Künste. Ein Haus, das 2015 gegründet wurde, das eine sehr lange Vorgeschichte hat, eine sehr lange Gründungsgeschichte. In der Nachwendezeit, in dieser pogromhaften Situation, haben sich Künstlerinnen und Künstler zusammengeschlossen, etwas machen zu wollen. Und diejenigen, die sich dort zusammengetan haben, haben alle geschrieben und haben dann Dichterlesungen in Asylbewerberheimen initiiert. Und diese Aktion war sehr, sehr erfolgreich. Und die Gruppe hat sich dann zusammengeschlossen und hat eine Stiftung ins Leben gerufen zur Gründung eines Zentrums für verfolgte Künste. Und der damals bekannteste verfolgte Künstler, Salman Rushdie, gehört auch mit zu den Erstunterzeichnern. Dann ist eine Sammlung bildender Kunst dazugekommen, dann ist eine Literatursammlung dazugekommen und dann sind wir 2015 mit einer Ausstellung im Deutschen Bundestag zum 27. Januar dann gegründet worden.
Was genau kann ich denn in dieser Ausstellung sehen, die sich mit den verfolgten Künsten der NS-Zeit beschäftigt?
Sie sehen in der Literaturabteilung eine andere Literaturgeschichte. Sie werden nicht Heinrich und Thomas Mann finden und Sie werden auch Rilke schmerzhaft vermissen in unserer Literaturdauerausstellung. Aber dafür werden Sie Autorinnen und Autoren finden, die, sagen wir so, noch nicht wieder in den Schulbüchern stehen. Das sind die Verfolgten und diejenigen, die nach dem Krieg in Vergessenheit geraten sind, die jetzt teilweise wieder eine Renaissance erleben, wie Mascha Kaleko, die inzwischen sehr bekannt ist. Und wenn Sie dann in die Malereiabteilung gehen, bildet sich eine ähnliche Struktur ab. Sie sehen Kunstwerke, die ganz frisch wie gegenwärtig wirken, die großartige Malerei sind. Und wenn Sie dann den Namen sehen, dann kommt wahrscheinlich ein großes Fragezeichen. Wer ist denn Erik Isenburger oder wer ist Robert Liebknecht oder wer ist Valentin Nagel? Also wir zeigen hier bei uns im Haus eine, sagen wir mal, übersehene Kunst- und Literaturgeschichte. Und unsere Aufgabe ist es, Fragen zu stellen, warum sind die aus diesem sogenannten Kanon rausgefallen? Und wie können wir sie wieder in ein öffentliches Bewusstsein, in eine Form von Kanon wieder zurückführen?
Was bedeutete das denn für Künstlerinnen und Künstler im NS verfolgt zu sein?
Das war natürlich eine menschliche Katastrophe. Wir versuchen uns immer anzunähern. Vorstellen können wir uns das nicht, was es bedeutet, in einer menschenmordenden Diktatur zu leben, die alle Bereiche des Lebens durchdringen will. Das NS-Regime war jetzt nicht eine Clique, die das Land im Besitz genommen hat und dann von einem obskuren Ort aus die Strippen zog, sondern es hat das gesamte Land durchdrungen. Wir sprechen dann ja auch manchmal von einer Blockwart-Mentalität. Das ist es genau. Es ging vom Nachbarn bis eben zu der Regierungsspitze, wollten alles in eine deutsch-arische Volksgemeinschaft pressen. Und alles, was nicht sich dieser Volksgemeinschaft ein- oder unterordnete, war draußen. Und draußen bedeutete, man konnte seine Wünsche und Vorstellungen nicht mehr realisieren. Man konnte am öffentlichen Leben nicht mehr teilnehmen. Wenn man künstlerisch arbeitet, dann ist das stille Kämmerlein dann eher so wie der Poet bei Spitzweg unter dem Dachgeschoss romantisch sitzt. Aber das ist ja nicht romantisch, sondern man braucht Publikum. Künstlerinnen und Künstler brauchen Publikum. Und dieses Publikum wurde ihnen entzogen. Sie mussten in eine der Reichskulturkammern gehen, also die Reichsschrifttumskammer oder die Reichskulturkammer, die Kammer für bildende Kunst. Und wenn sie dort aufgenommen wurden, dann konnten sie öffentlich ausstellen oder publizieren. Die Aufnahme in diese Kammer war wiederum völlig individuell. Es gab kein Schema. Das Regime hatte jetzt natürlich eine menschenverachtende und dieser Volksgemeinschaft verpflichtenden Ideologie. Aber es gab Unschärfen an den Rändern. Was ist drin, was ist draußen? Ganz klar ist, alle, die sich nicht eingeordnet haben und die aktiv Widerstand geleistet haben, waren draußen und die waren auch mit dem Tod bedroht.
Jetzt gibt es ja Künstlerinnen und Künstler, die den NS überlebt haben. Alexandra Povorina ist eine davon. Sie haben schon gesagt, das Elixier der Künstlerinnen und Künstler ist natürlich die Kommunikation. Über diese Werke soll Kommunikation initiiert werden. Das konnte sie nicht tun. Sie hat auch sehr darunter gelitten. Sie hat aber irgendwie weitergearbeitet. Jetzt spricht man davon, dass das eine innere Emigration ist, in die Künstlerinnen und Künstler gehen. Was ist das für ein Begriff?
Das ist ein Konstrukt, das ist der Versuch, etwas zu beschreiben, was man nicht beschreiben kann. Es ist ein, es ist ein guter Begriff, es ist aber auch ein gefährlicher Begriff, weil man dadurch eine Legitimierung erhält, die man vielleicht auch nicht verdient hat, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Wir haben ein Beispiel, Emil Nolde, der nach dem Krieg eine Geschichte von sich selber erfunden hat, des verfolgten Künstlers, der Bilder nicht malen durfte, die Serie der nicht gemalten Bilder, der sich in die innere Emigration zurückgezogen hat. Es sind sogar Bücher darüber geschrieben worden. Und wir wussten eigentlich alle im Bereich der Zeitgeschichtsforschung, dass das nicht stimmt, dass Emil Nolde ein furchtbarer Antisemit und ein Parteimitglied in der NSDAP in einer ganz frühen Phase schon war. Also der brannte für die NS-Ideologie. Und er hat über diese Narration, über dieses Konstrukt der inneren Emigration diesen Teil der Geschichte marginalisiert. Heute wissen wir das und es ist bekannt nach wirklich sehr langer Zeit, dass wir mit dem Menschen Nolde sehr vorsichtig umgehen müssen. Das ist also, dass alles wirklich auf die Waagschale gelegt werden muss, was er selber sagt. Und dann haben wir eine Quellenlage, die eindeutig sagt, dass er eben kein verfolgter Künstler ist, sondern dass er eben die Ideologie des Nationalsozialismus vorantreiben wollte. Und gleichzeitig war er ein verfolgter Künstler, beziehungsweise ist seine Kunst nicht akzeptiert worden, sondern wenn Sie mal so ein Ranking sehen, wie viele Kunstwerke sind aus Museen entfernt worden, ist ganz an der Spitze Pechstein und Nolde. Die beiden sind diejenigen, die am meisten Werke verloren haben aus Museumssammlungen in der sogenannten Aktion entartete Kunst. Also es ist eigentlich ein Widerspruch. Es ist auch ein Widerspruch. Es zeigt aber, wie widersprüchlich auch dieses System war.
Jetzt hatte ja Alexandra Povorina vor Beginn des NS-Regimes eigentlich eine sehr, ja, perspektivreiche Karriere, war eine anerkannte Künstlerin, hatte eigentlich so ihren Höhepunkt oder vielleicht auch ihren ersten Höhepunkt, es hätte vielleicht mehrere geben können und konnte nicht weitermachen und war dann aber ja auch nach Ende des NS und nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr in der Lage, an ihre vorherigen Erfolge anzuknüpfen und wurde eigentlich danach vergessen. Ist das ein Schicksal, das viele Künstlerinnen und Künstler teilen?
Ja. Und nochmal ja und ja mit einem großen Ausrufezeichen. Das Echo der Verfolgung hören wir heute noch. In der unmittelbaren Nachkriegszeit formierte sich eine Gesellschaft und vor allen Dingen auch in den Institutionen, in den Kunstinstitutionen, die eine unmittelbare Verbindung natürlich hatte zum NS-Regime. Es waren dieselben Akteure wieder. Und die wollten natürlich diejenigen, die ausgegrenzt wurden, dann nicht mit offenen Armen integrieren. All dieweil sie natürlich ein Spiegelbild der eigenen Schuld und Verantwortung gewesen sind. Und so zum Beispiel die erste Documenta 1955, die von Arnold Bode ins Leben gerufen wurde, der im Widerstand zu den Nazis stand, der auch selber verfolgt wurde und der in die sogenannte innere Emigration ging. Das stimmt in dem Fall tatsächlich. Und wollte dann wirklich mit der Documenta wieder an eine europäische, internationale Kunstszene anknüpfen. Der hat sich Werner Haftmann ins Haus geholt als Experten, der gerade ein sehr wichtiges Buch geschrieben hatte, 1954. Und Haftmann war NS-Täter, der an Partisanenerschießungen in Norditalien teilgenommen hatte. Der hat dann seine italienischen Künstlerfreunde reingeholt und dann hat Haftmann einen Einleitungstext geschrieben, in dem er sagte, wir wollen eine Brücke bauen über diese Schreckenszeit hinweg, wieder in die Kultur der Weimarer Republik. Und was hat er gemacht? Er hat die Brücke noch ein bisschen weiter gebaut, nämlich über den Ersten Weltkrieg hinweg zu der Vorkriegsavantgarde. Und so wurde die ganze vielfältige, junge und sehr aktive Kunst der Weimarer Republik, die wurde ausgeblendet. Also genau wie die Künstlerin, über die wir hier sprechen, die genau in dieses Schema fällt, denjenigen, die so zwischen 1885 und 1905 geboren sind, die am Ende der Weimarer Republik anfingen, in Museen vertreten zu sein, in Sammlungen, die hätte man eigentlich in der Documenta berücksichtigen müssen. Und wir haben eine Statistik gemacht in einem Vergleich zu einer Ausstellung, die Arnold Bode 1929 gemacht hat. Da waren die nämlich alle mit dabei und die tauchen alle in der Documenta nicht auf. Die Gesellschaft wollte das nicht. Man hätte es machen können. Die standen ja, die waren ja da, sie existierten ja, aber man hat sie nicht aufgenommen.
Wann hat das denn jetzt eigentlich angefangen? Also Sie haben gerade schon gesagt, 30, 40 Jahre. Seit wann beschäftigt man sich denn mit den Kontinuitäten der NS-Verfolgung in der Kunst?
Das begann eigentlich erst Ende der 60er Jahre, dass man sich analytisch damit beschäftigt hat. Wenn wir jetzt mal so Jahresringe der Erinnerungsforschung, Kultur nehmen, dann haben wir erstmal ein Land des Vergessens. Dann haben wir eine ganz kurze Phase von 45 bis 47, in der Überlebende Zeugnis ablegen. Also es gibt einen Aufsatz von Adolf Behne aus dem Mai 1945, einen Vortrag, den er in der Volkshochschule in Berlin-Wilmersdorf gehalten hat, wo er wunderbar exakt sagt, was das für Auswirkungen auf die Kunst hatte, dieses Regime, und was es bedeutet für die Kunstentwicklung in der Zukunft. Der hat alles schon gesagt, und zwar ein paar Wochen nach Kriegsende. Das vergisst man dann 47, 48. Und in den 70er Jahren entsteht dann eine Wiederentdeckungswelle. Vor allen Dingen in der Literatur. Da muss ich mal einmal eine Lanze für die Literatur und Literaturwissenschaft brechen. Die sind immer mal so 20 Jahre der Kunstgeschichte voraus. Aber man hat angefangen, dann Autorinnen und Autoren wieder zu entdecken. Und in den 80er Jahren gab es dann eine wirkliche Aufarbeitung. Es wurde ein großes Thema in der Zeitgeschichtsforschung. Man hat sich in der Kunstgeschichte damit beschäftigt. Museen haben sich damit beschäftigt. Aber ich hatte eben Werner Haftmann erwähnt. Es sind dann aber wieder auch die Täter, die versuchen, das zu dominieren. Helmut Kohl gibt ein großes Buch in Auftrag, also mit Vorwort von ihm in den 80er Jahren, Verfemte Kunst. Und wer schreibt dieses Buch? Werner Haftmann. Und In den 90er Jahren etabliert sich, gerade was die bildende Kunst anbelangt, eine kritische Kunstgeschichte. Und das ist in den 2000er Jahren, kristallisiert sich ein wirklicher Paradigmenwechsel heraus. Es wird nicht mehr nur an die Seite geschoben, sondern es rückt immer mehr auch ins Zentrum. Yad Vashem bekommt eine ganz besondere Rolle, weil 2005 in Yad Vashem das erste Museum für Holocaust-Kunst im Rahmen der großen Gedenkausstellung etabliert wird.
Das heißt, die Verfolgung von KünstlerInnen steht noch gar nicht so lange im Fokus bei der Erforschung der NS-Geschichte und ihrer Folgen. Auch deshalb ist die Arbeit von Anke Münster zu Alexandra Povorina 1996 echte Pionierarbeit. Ohne ihre Arbeit würden wir heute weit weniger über diese Künstlerin wissen. Und ohne die Unterstützung von Tatjana Ahlers-Hestermann wären viele Dokumente der Mutter bis heute wahrscheinlich nicht ausgewertet.
Sie hat mir natürlich alle Türen geöffnet. Sie hat mir all ihr Material zugänglich gemacht. Und es war ihr unheimlich wichtig, dass es eine Arbeit über ihre Mutter gibt. Es gab schon eine Doktorarbeit und verschiedene Ausstellungen über ihren Vater. Und als ich mich an sie gewendet habe und gesagt habe, ich würde gerne über Povorina promovieren, habe ich, glaube ich, die allergrößte Freude gemacht, weil sie einfach gerne auch das Lebenswerk ihrer Mutter ins rechte Licht gerückt haben wollte.
Einer Mutter, deren Geschichte beinahe vergessen wurde. In Köln wird die Luft für die Künstlerfamilie langsam dünn. In einem Bericht des NSDAP-Ortsgruppenleiters von Köln-Ossendorf heißt es im Februar 1939, Friedrich sei ein Judenfreund, gehöre keiner NSDAP-Organisation an, habe nicht geflaggt und auch nicht gespendet. Über die selbstbewusste Künstlerin steht dort,
dass Povorina als Ehefrau ihrem ganzen Gebaren nach Jüdin zu sein schien. Was natürlich nicht stimmte, sie war nicht Jüdin, ja? Sie war einfach eine sehr extrovertierte Russin, aber ist sofort in eine Schublade gepackt worden. Und dann sind sie weggegangen aus Köln nach Berlin zum Untertauchen in der Großstadt, weil man in Berlin anders leben konnte als in Köln.
Ihr Umzug findet am Tag des deutschen Überfalls auf Polen statt. Sie sind nicht die Einzigen, die versuchen, in der Anonymität der Großstadt unterzutauchen. Viele KünstlerInnen und Intellektuelle zieht es zu dieser Zeit ebenfalls dorthin.
Und es gab dort wirklich viele Künstler, die im Verborgenen gelebt, gewirkt haben. Und die haben sich auch untereinander getroffen und haben auch zum Beispiel in Räumen kleine Ausstellungen gemacht, die andere sozusagen dann als Privatbesucher besucht haben. Also es gab immer noch so ein paar Möglichkeiten.
Alexandra Povorina arbeitet im Verborgenen weiter und manchmal auch in der Öffentlichkeit. Das handelt ihr sogar eine Verhaftung wegen des Verdachts auf Spionage ein. Im März 1942 ist sie fasziniert vom Lietzensee in Charlottenburg. Der ist wegen der Luftangriffe mit Tannen bedeckt. Alexandra ist von den vereisten Tannen so fasziniert, dass sie eine Skizze anfertigt. Das kommt den Anwohnern verdächtig vor. Sie benachrichtigen die Gestapo. Die beschlagnahmt Alexandras Zeichnungen. Die Künstlerin muss zum Verhör. Es ist ihr Mann Friedrich, der die Gestapo überzeugen kann, die Zeichnungen seien Ornamentstudien für ihre Stoffdrucke. Bei ihrer Freilassung besteht Alexandra Povorina darauf, ihre Zeichnungen zurückzubekommen. Aber der nächste Schicksalsschlag für die Künstlerin lässt nicht lange auf sich warten.
Ja, das war so eine der Sachen, die für sie unheimlich tragisch waren. Also sie hatte ein Atelier in Berlin, das war eher im Stadtzentrum und sie hatte immer Sorge, dass das getroffen werden könnte bei Bombenangriffen und hat deshalb mit verschiedenen Künstlerfreunden gesprochen und hatte jemanden in der Nähe von Potsdam gefunden, der gesagt hat, ja, ich habe Platz, du kannst mir Sachen bringen. Und dann hat sie die Sachen, die ihr am wichtigsten waren, eigentlich dorthin gebracht. Und das war dann, ja, eine Wolte des Schicksals, dass genau da ein Treffer drauf kam. Das heißt, sie hat den für sie als wichtiger bezeichneten Teil ihres Werks verloren. Und hingegen das in Berlin in der Innenstadt, das ist nicht zerstört worden.
Trotzdem gibt es einen ordentlichen Nachlass, sagt Anke Münster. Einfach auch, weil Alexandra Povorina so unglaublich produktiv war. Das Ende des NS-Regimes und des Zweiten Weltkrieges erlebt Alexandra mit ihrer Tochter fernab von Berlin bei ihrer Freundin Clara Rilke Westhoff in Fischerhude. Als Künstlerin spielt sie danach aber keine große Rolle mehr in der Wahrnehmung der deutschen Gesellschaft.
Also sie hatte einfach wirklich Schwierigkeiten, nach 45 an die Zeit anzuknüpfen. Da muss man natürlich auch sagen, 1885 geboren, 1945, viele Krankheitsjahre dazwischen. Es war einfach jetzt auch nicht mehr die Zeit, wo sie so wahnsinnig energiegeladen war. An ihre besten Jahre hat sie angeknüpft. Es sind einige auch wirklich schöne Bilder entstanden. Sie wollte aber auch selbstständig sein und ihr eigenes Geld verdienen. Deshalb hat sie dann sich entschieden, dass sie als Dozentin arbeitet. Und zwar hat sie in Berlin in Weißensee gelehrt und hatte dort auch viele Schülerinnen und Schüler. Hat an einigen Ausstellungen teilgenommen, solange sie konnte. Und irgendwann merkte sie halt, dass ihre Kräfte auch ein bisschen nachließen. Und dann hat sie Collagen gemacht.
Diese Collagen sind für Anke Münster künstlerisch nicht mehr so interessant wie das Frühwerk. Trotzdem ist die Historikerin auch 27 Jahre nach ihrer Forschungsarbeit noch fasziniert von Alexandra Povorina.
Wichtige Punkte für mich sind, wenn man sich mit ihrem Leben beschäftigt, was für eine starke Frau sie war und auch wie besessen von Kunst sie gewesen ist. Auch das ist etwas, was man, wenn man ihre Briefe liest oder auch wenn man, ich habe ja eben ein paar Aufnahmen gemacht von der Tochter, wenn sie von ihrer Mutter erzählt. Also die war einfach wirklich kunstbesessen. Das war etwas, was man vielleicht ja nicht immer antrifft in der Zeit, in der sie gelebt hat.
Alexandra Povorina stirbt am 23. Dezember 1963 im Alter von 78 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls in Berlin-Spandau. Zum Feind gemacht ist ein Projekt vom Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte in Kooperation mit dem Bundesministerium der Finanzen zum 70-jährigen Gedenkjahr des Luxemburger Abkommens 2022. Vergesst nicht, uns zu folgen unter Zum Feind gemacht auf Facebook, Instagram und TikTok.